Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Auch ich grüße dich, lieber Benedikt.
Elsbeth, wir haben bei unseren Gesprächen schon sehr oft anklingen lassen, lebenslanges Lernen. Und ich finde es sehr schön, dass du den Vorschlag gemacht hast, dass wir heute das als Titel wählen, lebenslanges Lernen. Mhm. Wenn du diesen Ausdruck hörst, was kommen dir für Gedanken, für Bilder in den Sinn? Was verbindest du mit lebenslanges Lernen?
Also ich muss fast irgendwie scherzhaft beginnen, weil, weißt du, Benedikt, was mich auf die Idee gebracht hat, dass wir das mal wirklich als eigenes Thema in einer Podcast-Folge nehmen, war eigentlich die Besserwisserei.
Eine also, Besserwisserei oder die allgemeine?
Vielleicht gar nicht meine, ja, sondern die von Menschen, die ich kenne, die alles wissen, die überhaupt keine Notwendigkeit sehen, auch irgendwas dazu zu lernen, die, was weiß ich, wie die Geschichte, die gefällt mir so gut, vom Herrn Keuner, vom Bert Brecht, oder Herr Keuner einen Menschen trifft und der sagt, mein Gott, du hast dich ja überhaupt nicht verändert. Und Herr Keuner erbleichte ob diese Aussage. Also dieses für mich sehr Schöne des ständigen Dazulernens, was immer das auch alles heißt, das werden wir jetzt ja dann gemeinsam besprechen, hat mich veranlasst, das auch wirklich einmal zum Thema zu nehmen. Also sozusagen diese Offenheit zu haben im Leben, immer wieder Neues auf sich zukommen zu lassen, bewusst und unbewusst, und etwas aus dem zu machen, was einem so das Leben ans Land spült, an Notwendigkeit, an Ereignissen, und daraus zu lernen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wann das aufhören sollte.
Also die Überzeugung, die ist ja klar. Ich glaube, dass wir das Wort lebenslanges Lernen oft einfach sehr schnell in den Mund nehmen und das so für so selbstverständlich halten. Es ist übrigens, die Europäische Union hat in den 2000er Jahren die Mitgliedstaaten aufgefordert, Konzepte und Pläne zu entwickeln im Hinblick auf Long Life Learning.
Genau.
Also einfach als eine Vorgabe, als eine Bewusstseinsbildung und wenn man so will, eigentlich als Bildungsziel. Und ich denke, es liegt ein bisschen auch an den Nuancen. Also was man, das ist ja unser Thema, was man unter Lernen versteht. Manche Menschen verstehen ja unter Lernen ja wirklich den Unterricht in der Schule und dass man dann eine Ausbildung macht, weil ich mich beruflich fortbilde und das wird eingeschränkt in Ausbildung, Fortbildung und das, damit wird das verbunden, was ja auch ein Aspekt ist. Ja?
Ja.
Du hast das gerade ein bisschen weiter geöffnet und eigentlich auch in die Richtung, wenn ich es richtig verstanden habe, auch was Lebenserfahrung anlangt.
Persönlichkeitsbildung und so. Mhm. Ja, aber wir können ja mal bei dem bleiben, was glaube ich gemeint ist, wenn PolitikerInnen oder EU-Menschen das in den Mund nehmen, glaube ich persönlich, dass eher damit gemeint ist, so flexibel zu sein, dass man auch sich beruflich immer wieder weiterbildet, dass man auch in der Lage ist, einmal einen Beruf zu wechseln und woanders weiterzuarbeiten.
Also oder sich den neuen Herausforderungen stellen kann.
Genau.
Wir sind ja momentan wirklich in einer unfassbaren Umbruchsphase.
Ja.
Wir wissen nicht, wie die KI unseren Alltag, unser Berufsleben verändern wird, welche Berufe es noch gibt, was sich vielleicht auch durch auch die anderen Transformationen, die passieren, da verändern wird in der Berufswelt, weil gewisse Segmente wegfallen und sich neue Berufsfelder bilden und die Leute dafür auch befähigt werden müssen. Auch gerade wenn man jetzt die aktuelle Diskussion übers Arbeiten im Altern, also vielleicht dann auch auf längerfristig wahrscheinlich was kommen wird, dass das Pensionsalter angehoben wird oder dass eben Menschen über 60 und vielleicht auch darüber hinaus, wer arbeiten möchte, weit darüber hinaus, solange er will, solange er schaffen möchte, auch berufstätig sein kann, aber es dafür auch Berufe und Möglichkeiten gibt.
Ja, dass auch die dann insgesamt nämlich nicht nur der Einzelmensch, sondern auch die Gesellschaft dazulernen muss. Wir kommen doch in den letzten Jahrzehnten eigentlich aus einer Entwicklung, wo Jungsein und Jugendlichsein und der junge Schwung und die Arbeitskräfte, die jung sind, am besten weggekommen sind. Also am besten beurteilt wurden, die wollte man haben. Und jetzt auf einmal muss aber die Arbeitswelt sich meiner Meinung nach in eine Richtung verändern, wo auch wieder besonders der Schatz gehoben wird, den ältere Menschen zu bieten haben, aber auch mit der Rücksicht darauf, dass sie halt manches nicht können, was die Jungen können. Ja. Also so lernt auch eine ganze Gesellschaft.
Ja, ich zweifle oft ein bisschen, dass das tatsächlich passiert.
Sicher zu Recht.
Das ist Sonntagsredenmaterial, so ja, stellen wir uns das vor. Das ist alles wunderbar. Und da komme ich wieder zu unserem lebenslanges Lernen. Ich glaube auch, dass das ein Stück weit natürlich passiert, aber gar nicht so sehr passiert, weil es im Bewusstsein der Menschen ist, sondern weil die Anforderungen es erfordern und vielleicht in vielen Fällen auch dazu zwingen, weil es dann Umschulungen gibt und dann versteht man das, okay, ich muss dann auch mit 40, mit 50 vielleicht noch was Neues lernen, umlernen und so weiter, weil ja dann die Anforderungen so sind. Aber grundsätzlich ist wirklich, ich glaube, in sehr viel, die Menschen haben eine Aversion. Wir haben ja oft schon gesagt, diese Schulzeit, die Unterrichtszeit. Ich möchte da noch pointiert dazu sagen, weil ich das gerade so in einer Diskussion kürzlich auch hatte. Die Schulzeit, den Unterricht, das Lernen im Unterricht. Junge Mensch ist da in einer Verfassung zu einem Großteil noch, wo das, was der Lehrer oder die Lehrerin sagt, gilt, also jetzt dann nach altem Modell, und keinen Widerspruch und nimmt das auch auf. Je jünger die Menschen sind, die SchülerInnen, desto einfacher ist das. Und wir haben ja schon oft die Ziele gesagt, zum Selbstständigwerden, zum Befähigen. Und dazu würde ja eigentlich die Mission gehören, das Bewusstsein, ein Leben lang neugierig, wissensbegierig und hungrig zu sein, also auch vorzubereiten auf lebenslanges Lernen.
Das glaube ich auch. Da stimme ich dir wirklich ganz und gar zu. Muss ich mich ja da immer auch ein bisschen zurücknehmen, weil ich zu jenen Menschen gehöre, was ich auch dir unterstelle, Benedikt, die immer und überall gerne gelernt haben. Ja, das heißt, ich war immer lernbegierig, vielleicht weil ich neugierig bin, vielleicht weil ich auch offen bin für Neues oder so. Das möchte ich da gar nicht, mich nicht irgendwie hervortun, aber ich sehe trotzdem die Notwendigkeit des Lernens einfach gegeben. Und in meiner Jugend gab es immer den Spruch, ich glaube, er kam so von meiner Mutter her: wer es nicht freiwillig lernt, muss es erleiden. Sozusagen, ja, der muss halt die Konsequenzen tragen. Mhm. Und das hat sich eben auf allen Ebenen für mich schon immer wieder bewahrheitet. Und weil ich zuerst auch die Gesellschaft erwähnt habe, ich weiß nicht, ob das jetzt noch gilt, aber noch vor 20 Jahren konnte man einen Menschen, der arbeitslos war, nicht zwingen, eine Arbeit anzunehmen, die, wo er Neues lernen hätte müssen.
Mhm.
Also da sagt ja auch die Gesellschaft, das hast du gelernt und Schluss. Und jetzt
aber das ist lang vorbei, ja?
Das ist
aber
lang
irgendwie
vorbei.
Ist es ein Wunsch und dieses Denken noch drinnen.
Ja.
Ich könnte jetzt sehr provokativ sagen, es ist auch drinnen, weil das Schulsystem nicht, dem Schulsystem nicht gelungen ist, zu vermitteln, zu befähigen,
genau,
zur Flexibilität. Das, was eigentlich in den Konzepten drinnen steht, was die Befähigung anlangt, ist die Frage, ob das geleistet wird. Wir haben dann natürlich eine Entwicklung, wenn man sich die letzten 20, 30 Jahre anschaut, in der Akademisierung. Es ist immer mehr, natürlich die komplexen Herausforderungen, die die Welt bietet und die Fachbereiche. Es ist immer eine größere Spezialisierung. Du hast heute Fachhochschulen für jedes mini-kleines Detail. Und je eingeschränkter etwas ist, desto besser. Und das ist schön überschaubar und dann bist du Expertin oder Experte in dem Bereich. Aber das ist halt auch die Frage, inwieweit befähigt es dann noch weiter?
Ja. Ja, das ist schon eine wichtige Frage, wie sehr ist eine generelle Offenheit für verschiedene Themen da? Und ich meine, früher hat man manchmal das Wort gebraucht von einem Fachidioten. Und ich glaube, dass es schon berechtigt ist, wenn es auch um die Fähigkeit geht, im Leben was weiterzubringen, dass einem ein weiter Horizont besser tut als ein ganz enger.
Ich habe jetzt gerade dran gedacht an Berufsfelder. Es gibt natürlich, ja, Berufe, wo eigentlich im Beruf schon impliziert ist, dass sie von der Fortbildung leben, auf dem Stand der Wissenschaft zum Beispiel.
Vor allem
sind.
Die Naturwissenschaft, ja.
Ja, oder zum Beispiel, als erstes wird mir einfallen, die Medizin. Also da gibt es Fachbereiche, ja, wo natürlich sich etwas verändert, wo es neue Erkenntnisse gibt, wo es neue Untersuchungsmöglichkeiten gibt.
Ja, und wo wir auch um Spezialisten froh sind, die dann tatsächlich sich nur mit der rechten Herzkammer beschäftigen oder solche Sachen.
Ja, aber das ist natürlich, dann ist ja Wissenschaftliches das daran gebunden, aber im Alltag. Und ich habe vorher, das ist jetzt auch so ungeordnet, aber einen Gedanken gehabt, was ja sehr populär ist, jetzt im Fernsehen zum Beispiel, also jetzt nicht für die junge Generation, sondern für die mittelalterliche, die Millionenshow gibt es ja, weiß nicht wie lange schon, und so Quiz-Shows haben eine totale Renaissance und sind nach wie vor extrem beliebt. Da geht es ja auch um Wissen, um Wissensvermittlung und vielleicht auch um Lernen. Oder wenn man irgendwelche Dokumentationen anschaut, da passiert nicht wenig an Wissensvermittlung.
Ja, naja, ich sehe das auch natürlich wieder zweischneidig, wenn ich daran denke, dass ich das oft als Witz gebraucht habe, zu sagen, okay, das ist jetzt das Wissen für die Millionenshow, das du dir da ja, ja, angeeignet hast. Was aber bedeutet es? Ja, so. Aber ich gebe dir schon recht. Und wenn du von den Berufen sprichst und ich, noch einmal, das habe ich schon einmal erwähnt, die Untersuchung der Salzburger Uni, dass Lehrerinnen und Lehrer, um diesen Berufsstand herzunehmen, nach Ende ihrer Abschlussprüfung als Lehrende dann im Schnitt bis zu ihrer Pensionierung nur ein einziges didaktisches Buch lesen, also wie man vermittelt. Es wird viel Fachwissen wird schon gelesen und angeeignet, aber Vermittlung Und wenn du dann auf der anderen Seite schaust, wie sich die Gesellschaft verändert hat, welche anderen Klassenbedingungen, andere Kinder, wir haben andere Jugendliche. Und niemand liest diese sehr umfangreiche didaktische Literatur, die ununterbrochen auf den Markt kommt und da ist, dann ist das natürlich im Sinne von lebenslanges Lernen für zum Beispiel diesen Berufsstand schon eine Tragödie. Und dann darum bin ich auch manchmal zornig, wenn immer nur geschimpft wird, wie schlimm die Kinder sind, wie schlimm, wie unmöglich es zu unterrichten ist, welche großen Herausforderungen es gibt. Und ich möchte dann immer fragen, hast du all die vielen Vorschläge, die man liest in den neuen modernen Didaktikbüchern, die eingehen auf unsere gesellschaftliche Situation? Hast du die schon studiert?
Ein geringer Anteil wird wahrscheinlich mit Ja antworten. Aber da sprichst du etwas an. Ich meine, ich habe ja vorher gesagt, wenn man genötigt wird, weil sich etwas verändert, muss man sich umschulen, muss man was Neues lernen. Es gibt aber grundsätzlich ja auch die Theorie, wenn man das nämlich umdreht, ist eine Gesellschaft oder Menschen, die darauf ausgerichtet sind, dass das lebenslange Lernen im Bewusstsein ist, die sind auch befähigt zur Veränderung. Gerne. Denn Veränderungen auch in der Gesellschaft, sei es jetzt durch äußere Einflüsse, durch die Zeit und so weiter, aber auch zum Beispiel beim Demokratielernen ist das eine ganz wesentliche Komponente. Eine Gesellschaft, die Öffentlichkeit lebt natürlich auch von dieser Bereitschaft, lernfähig, lernbereit zu sein. Und nur dann sind Veränderungen möglich. Weil wenn ich bei dem bleibe, wenn ich nicht, wie man so sagt, nicht lernfähig, nicht lernzentriert sein möchte, dann bin ich für das Statische, dann kann keine Entwicklung passieren. Dann bin ich nicht offen für Neues. Und letztendlich eben auch nicht bereit, etwas an mir selber zu verändern. Ich bin nicht bereit, meine Meinung vielleicht zu verändern. Ich bin nicht bereit, neue Wege zu gehen, Offenheit zu haben, was Neues zu tun.
Genau, weil, wie sagt der Volksmund, das haben wir immer schon so gemacht.
Ja.
Da konnte ja jeder kommen, wann das ja jeder tat.
Genau.
Ja, so irgendwie.
Was wird das für ein Chaos?
Was wird dann? Ja, also auch die verkleidete Angst vor Neuem, weil man natürlich ins Ungewisse geht. Ja? Aber weißt du, ich habe da eigentlich, und ich hoffe mit mir auch die ganze Generation, ich habe diesbezüglich meine Angst verloren, wenn ich zurückschaue, wie ich zum Beispiel auch gesagt habe, da mache ich nicht mit, dass wir jetzt auf einmal unsere Sachen, unsere Lehrmittel, die wir den Schülern weitergeben, auf Computer schreiben. Mhm. Wir verlernen ja da alle die Handschrift und da habe ich eine kurze Zeit, möchte ich sagen, schon gedacht, um Gottes Willen, was kommt da auf uns zu? Welches Kulturgut wird das alles jetzt vernichten? Und dann schaue ich jetzt zurück, diese 50 Jahre oder 40 Jahre, was diese meine Generation in kürzester Zeit alles gelernt hat, was wir heute alles machen. Und wir haben es großartig gelernt und manche sind richtig tolle Spezialisten. Ja? Das hat damit begonnen, dass auf einmal eine Kollegin in der Lage war, neben die Schularbeitenbeispiele einen Smiley hineinzukopieren. Zum Beispiel, das war ja damals etwas, was wir so neu gelernt haben, solche Tools am PC. Ja, inzwischen sind, ich nehme mal an, 90% Lehrerinnen und Lehrer firm in all diesen Dingen. Ja,
Zwar. Aber schau, es gibt ja natürlich tatsächlich Entwicklungen, weil du jetzt gerade das gesagt hast, was hat sich da alles verändert.
Ja.
Aber wenn du zum Beispiel sagst, also es hat jetzt vor kurzem auch da eine neue Untersuchung und eine Veröffentlichung gegeben im Hinblick auf Online-Banking zum Beispiel.
Ja.
Dass das ja wirklich jetzt so ein ganz hoher Prozentsatz der Bevölkerung macht das. Es gibt immer noch diese Überweisungsmöglichkeit mit der Lagschein und so weiter. Aber da sieht man, wie spannend, auch wenn die Österreicherinnen und Österreicher ihr Bargeld lieben und Angst haben davor, dass man ihnen das vielleicht wegnimmt.
Ja.
Aber man sieht, was es da für eine Veränderung auch gibt, die natürlich so ganz durch unterschiedliche Einflüsse, manche verfluchen das auch, aber es stellt, manchmal ist es, schön ist ja dann, wenn Veränderungen sind und die Lernbereitschaft auch gemacht wird. Wenn du jetzt nur denkst, früher, auch das hat sich verändert, dass der IBAN-Code heute ganz normal ist. Da haben sich die ganzen Kontonummern geändert. Und wer geht denn heute noch freiwillig auf die Bank und kompliziert, füllt einen Lagschein oder sonst was aus? Also da passiert es ja auch. Ich denke, wenn man, das ist jetzt nur ein Beispiel, wir können viele, viele Beispiele aufzählen, die uns einfallen, also sei es dann im Bahnverkehr oder sei es mit Apps und, wo ja wirklich Veränderung passiert, nicht nur bei der jungen Generation, sondern auch bei der älteren. Und wenn es einen Sinn macht, dann passen sich die Leute sehr viel an. Aber ich würde tatsächlich sagen, so grundsätzlich, was Lernen anlangt, ist es sehr negativ behaftet.
Ja, schon.
Und du hast es gesagt, das ist mit Ängsten auch verbunden.
Ja.
Abwehr, man will das Neue nicht.
Ich merke natürlich schon auch, gerade was die moderne Technik betrifft, merke ich natürlich schon auch mein Alter, wo ich mir manchmal denke, werde ich das jetzt auch noch erlernen können. Aber gerade vor ein paar Tagen habe ich mir gedacht, so schön, dass ich von meinen Enkelkindern lernen kann. Ja? Und wenn ich, also was immer man davon hält, ja, ich sage das jetzt absolut wertfrei, habe ich ein Enkelkind, das so im Teenageralter ist, im Jungen, und einen Podcast macht, ja, ihren eigenen Podcast macht, wo ich mir denke, mein Gott, um Gottes Willen, was ist denn das für eine Tendenz zu unserer Zeit? Und das klammere ich jetzt alles aus. Aber was sie da alles kann und wie sie dann schon so Dinge einspielen kann und herauszoomen kann inzwischen, wie sie auch vorsichtig ist und ihr Gesicht nicht herzeigt, weil sie das auch schon gelernt hat. Und da denke ich mir, ich habe zum Beispiel auch noch Freundinnen in meinem Alter, die tun ihm ihre ganze Familie ins Internet hinein, weil sie noch nicht gelernt haben, dass es einfach gefährlich ist. Das kann ich wieder von meiner Enkelin lernen, die sagt, Oma, niemals zeige ein Gesicht im Internet und schon gar nicht von Kindern oder so. Also das ist schon auch etwas sehr Schönes, aber ich sehe, so wie du sagst, das negativ Behaftete, das sehe ich auch von vielen Menschen, die sagen, und Schluss, da gehe ich nicht mit, da mache ich nicht mit, ich habe das immer so gemacht, ich mache das weiter so. Und sie lassen halt dann die Zeit an sich vorbeirauschen, die Moderne, und hoffen, dass sie irgendwie so auskommen, ohne was Neues dazu zu lernen. Aber ich glaube, das geht nicht so ganz.
Ich glaube, es hängt, die Krux ist da mit verbunden, dass es immer noch so eine nostalgische Lebenshaltung ist, die damit verbunden ist, ich lerne, ich versuche alles zu machen, dafür ist die Schule, dafür ist die Ausbildung da und die Anforderungen wäre ich eh schon hoch genug. Und dann möchte ich irgendwie eigentlich meine Ruhe haben.
Genau, die Ruhe.
Also irgendwann muss ja das endlich einmal ein Ende finden. Und das, so denken ja vielleicht manche SchülerInnen früher zumindest sehr stark. Mich freut das Lernen nicht und ich bin froh, wenn es vorbei ist. Und das ist schon so etwas, was irgendwie in der DNA noch drinnen steckt. Es muss ja irgendwann einmal ausgelernt sein und irgendwann einmal klar sein und dann hat man ein ruhiges Leben und dann geht immer alles so dahin. Und das hat halt nichts mehr mit der Realität zu tun. Aber ich finde es auch schade, und du hast es am Anfang auch geschrieben, diese Neugierde, diese Dynamik, die da drinnen steckt, in der Offenheit, diese Selbstverständlichkeit, was aufzusaugen, was Neues, was zu verstehen, sich mit etwas auseinanderzusetzen, was man nicht kennt. Und sei es einfach durch Offenheit, weil man Reisen macht oder sich einfach, ja, zum Beispiel
sich für Kultur interessiert.
Für Kultur interessiert oder auch Bücher liest.
Ja.
Das sind alles Möglichkeiten, wo eine Horizonterweiterung passiert, wo ich mich bilde, wo ich mich öffne, wo ich was anderes kennenlerne. Und das wünsche ich mir halt doch mehr im Bewusstsein, diese Leidenschaft.
Ja, und ich finde, das passt jetzt zu allen unseren Podcast-Folgen, die wir bisher gemacht haben, dass man durchaus ein Bedauern aussprechen kann darüber, dass Schule die Lernfreude nicht wirklich oder nur in einem sehr geringen Ausmaß erzeugt. Ja, wenn tatsächlich am Ende der Schulzeit, wann immer das jetzt ist, die jungen Menschen nur froh sind, dass sie das alles, was Schule ausmacht, endlich hinter sich lassen können, weil sie nie wirklich eingesehen haben, was das mit ihnen selbst und mit ihrem Leben zu tun hat, dann kann man das nicht nur den jungen Menschen vorwerfen, sondern muss man sagen, was ist denn das für eine Schule, wo es nicht mehr spannend ist, über Geschichte zu erfahren, zu sehen, wo sind eigentlich unsere Wurzeln und wie könnte das, wie ist das anderswo und was können wir daraus jetzt noch heute uns mitnehmen? Also das einfach, jetzt habe ich nur Geschichte hergenommen, es gilt für jedes Fach, dass das Spannende und Interessante so vermittelt wird, dass nicht nur einer, nämlich der Lehrer oder die Lehrerin, weiß, wie schön das Wissen ist, sondern dass auch Kinder und Jugendliche das erkennen können. Das wäre einfach wichtig, weil nur so kriegen wir eine Lernfreude generell. Wir sind jetzt immer noch beim bewussten Dazulernen von neuen Sachen, die Gesellschaft fordert, die das Berufsleben fordert. Und dass man das auch gerne macht, das muss in der Schule grundgelegt werden.
Ja, und da sprichst du genau das an und wie wir es auch schon oft gesagt haben. Und du hast es ja jetzt sehr höflich formuliert, umschrieben. Das ist ja auch eine ganz klare Systemkritik. Ja. Scheinbar gelingt es nicht im System Schule, dass den jungen Menschen vermittelt wird, dass Lernen etwas Positives ist,
ja,
sondern Lernen ist mit Drangsalierung verbunden.
Tun, was andere sagen.
Ja, und für Prüfungen und Schularbeiten und so weiter lernen, einfach das Durchkommen für das Notenlernen. Und wir wissen ja, und das wird immer nur so hochgehalten, die Matura, ja, wenn man jetzt in so einem mittleren Bildungsweg ansieht, das große Ziel und das Durchatmen, ja, wenn du das geschafft hast.
Und dann tun wir die Bücher verbrennen. Ne? Nach der Matura schmeißen
dann ist alles erreicht. Ja.
Dann ist alles erreicht, dann kann man alles verbrennen. Das ist doch wirklich ein tragisches Symbol, oder Benedikt?
Ja, und die anderen lernen halt den Beruf und haben dann in der Berufsschule müssen sie, oh Gott, auch wieder lernen. Ja, und dann hast du mindestens, und dann sagt man ja, wenn man jetzt den Beruf gelernt hat, hat es ja früher immer den Ausdruck gegeben, ausgelernt.
Ausgelernt, genau.
Du kennst das auch, ja.
Ja,
also dann ausgelernt. Hast ausgelernt. Also es ist vorbei damit. Und also ich glaube wirklich, um die Systemkritik da ganz klar anzusprechen, ich sehe das schon sehr stark. Also da versagt das System, das Bildungssystem, weil es gehört zu den Kompetenzzielen dazu, eigentlich die Neugierde, die Offenheit, die Wissbegierigkeit, das ist auch das, was eigentlich der Staat von seinen Bürgerinnen und Bürgern erwartet, diese Entwicklung. Demokratie hat auch damit zu tun und das geht letztendlich auch Verstehen von Politik. Man sagt ja oft, es ist alles einfach mit fehlender Bildung verbunden.
Ja.
Das ist zwar ein bisschen einfach, aber es hängt sicher auch ganz stark damit zusammen.
Das stimmt im Grunde, glaube ich auch.
Ja. Absolut. Und da passiert dann vielleicht Verbildung, aber es hängt schon ganz stark damit zusammen. Also ich vermisse diese Neugierde. Und wenn man dann natürlich nach der Matura das System anschaut, und ich habe das vorher ein bisschen abfällig einfach auch im Hinblick auf Fachhochschulen gemeint, da ist ja dann oft auch sehr verschult. Aber auch das universitäre System ist mit sehr, sehr viel Druck, hat sich sehr verändert.
Ja.
Es sind die Curricula so angelegt, dass es mittlerweile bei jungen Studienrichtungen schon ganz klar ist, was du machen musst, welche ECTS du haben musst, damit du das und das machst. Das ist ein enormer Druck, ein enormer Stress. Das System hat es ja auch so gemacht. Und um, was weiß ich, ewige Studenten zu vermeiden, wie man früher gesagt hat, hat uns mehr gestraft, aber das hat halt auch zu sehr viel Stress und Dynamik geführt und vielleicht oft kommt dann das aus Interesse lernen und sich beschäftigen zu kurz.
Ja, ich glaube schon, dass man das eigentlich von Geburt an lernen müsste, dass man schon die kleinen Kinder selber lernen lässt. Ich bemerke das oft beim Zuschauen, wie schnell einem Kind Instrumente gereicht werden, dass es schneller etwas machen kann, was es machen will, bevor es selber draufkommt.
Mhm.
Und ich sehe, dass kleine Kinder oft etwas 20 Mal, 50 Mal machen, bis es dann gelingt, bis man dann wirklich mit zwei Beinen hinunterspringen kann, bis tatsächlich das der Faden in das Loch hineingeht, solche Sachen. Ich glaube, dass man das von Anfang an lernen muss, dass das was für ein Glücksgefühl es bedeutet, wenn man selber etwas zusammenbringt und dann etwas gelernt hat, dazugelernt hat für sich selbst, eine Erweiterung des eigenen Könnens. Und das müsste natürlich viel mehr gefördert werden, aber ich meine, da trage ich jetzt Eulen nach Athen, denn es ist wohl logisch, dass man Neugierde auch lernen muss, indem man die Gelegenheit kriegt, drauf zu kommen, was einen eigentlich selber interessiert oder was man sich selber denkt und nicht nur, was mir ein Lehrer vielleicht durchaus mit Engagement erzählt.
Naja, es ist die Ermutigung. Es ist,
ja.
Es ist,
ich muss was selber probieren können.
Natürlich das und einfach die Ermutigung,
ja,
es zu tun und dann natürlich auch die Ermöglichung von diesem Glücksgefühl des Selbsterfahrens und,
ja,
eigenen Tuns und des Gelingens. Und das ist ja das, was du immer wieder ansprichst und was vermittelt wird. Nicht in dem Replizieren, in dem Wiederholen, was hineingestopft worden ist, sondern dieser vielleicht oft ganz kleine, aber sehr bedeutende Erkenntnisgewinn durch das eigene Erfahren und Erleben. Ja.
Ist es von Plutarch oder so der Spruch, einen Lernenden kannst du nicht wie einen Eimer befüllen, sondern du musst sein Feuer entzünden.
Mhm.
Sozusagen. Ja. Und nur dann kann er was lernen. Ja. Also so ähnlich geht das Zitat. Ich habe es nicht vorbereitet, darum weiß ich es jetzt nicht so genau. Ist eh wurscht.
Aber weißt du, ich habe gerade dran gedacht, es gibt in der Philosophie, in den philosophischen Schulen, aber eigentlich auch religiös gesehen, also in vielen Kirchen oder Glaubensrichtungen gibt es ja, gerade im Christentum spricht man von den Talenten, also das, was Gott dir geschenkt hat. Mhm. Und du hast als Mensch die Aufgabe, diese Talente auch zu nützen. Also das ist das, was zum Beispiel in der griechischen Philosophie so eine Basis, eine Überzeugung ist, dass der Mensch befähigt zum Denken diese Herausforderung hat. Und da ist ja, da gehört ja das lebenslanges Lernen einfach zur Identität, dieser Wissenszugewinn und das Auseinandersetzen. Und wie ich eben das gemeint habe, mit den Talenten ist es ähnlich. Ja? Nütze deine Talente. Und das ist ja auch, finde ich, ein sehr beeindruckendes Menschenbild. Du bist befähigt. Du hast ja die Fähigkeit zum Lernen, zum Neuentdecken, zum dich verändern und letztendlich auch zum Weiterentwickeln. Und das steckt schon in den Menschen drinnen, aber man muss natürlich auch ja, entzünden. Man muss auch positiv behaften und dazu ermutigen.
Weil meine Talente muss ich ja zuerst auch einmal erkennen.
Ja, genau.
Und dann muss mir auch jemand zutrauen, dass ich Talente habe. Und wie viele Menschen sagen von sich, und ich habe das auch bei noch 11-jährigen Kindern gesehen, die sagen, ja, ich habe keine Talente, ich kann gar nichts. Mhm, mhm. Das hat sich im Laufe der Jahre so eingebrannt, so erlebt sich das Kind. Also das ist, glaube ich, eine ganz wertvolle pädagogische Aufgabe auch. Und ich finde, da kommen wir auch schon hinein in dieses lebenslange Lernen im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung. Weil du die Religionen angesprochen hast, ich glaube, dass so ziemlich jede Religion mit unterschiedlichen Worten aber so den Auftrag an den Menschen formuliert, erkenne dich selbst. Mhm. Also wisse, wer du bist, überlege, warum du genau so handelst und nicht anders. Wenn du andere Handlungsweisen können möchtest, dann musst du es ja lernen.
Ja, ja, also aber es ist immer auch die Frage. Also da, die hat den Menschen ja immer damit beschäftigt. Also der Mensch mit seinen Begabungen, mit seiner Denkfähigkeit begegnet in seinem Leben, in seinem Umfeld auf der Erde ja immer wieder Rätseln. Und genau, das hat sich auch durch die Menschheitsgeschichte gezogen. Ich meine, die Errungenschaften, die wir haben, die technischen Möglichkeiten sind entstanden, weil es Menschen gab, die das erforscht haben, die sich damit beschäftigt haben, die sich mit Phänomenen auseinandergesetzt haben, die mit Leidenschaft etwas entschlüsseln wollten und erklären wollten, warum das so ist. Ja?
Genau.
Und davon ist ja eigentlich die Menschheit mit Dynamik getrieben, ja.
Die ganze Wissenschaft lebt von der Neugier, oder?
Absolut, absolut.
Sonst hätten wir das alles nicht entdeckt.
Und das ist ja eigentlich der beste Beweis dafür, ja. Aber wir waren, du hast angesprochen, eben überhaupt, was das Leben betrifft, weil ich vorher Philosophen gesagt habe.
Ja.
Ich habe ein bisschen versucht zu schauen, ob es eigentlich zum lebenslangen Lernen irgendwelche wichtigen Zitate gibt oder Erkenntnisse oder wo das vielleicht sogar herkommt. Ja. Und die gibt es also nicht so wörtlich, aber ich habe ein markantes gefunden, nämlich jetzt nicht von einem griechischen Philosophen, sondern von einem römischen, nämlich Seneca.
Ich glaube, es ist auch Seneca, wo was ich gesagt habe,
ja. Und das Zitat von Seneca, also gelebt im ersten Jahrhundert nach Christus, der hat gesagt, man muss, solange man lebt, lernen, wie man leben soll.
Ja.
Also das wirklich, man muss, solange man lebt, lernen, wie man lernen soll.
Wie man leben soll. Wie man leben soll,
genau.
Soll man ein Leben lang lernen. Ja, ja, und das ist
also auch die wörtliche Übersetzung ist eigentlich, zu leben hat man sein ganzes Leben lang zu lernen. So ist von lateinischen ursprünglichen Zitat die wörtliche Übersetzung.
Genau, so ist es. Ja. Und ein Leben lang sozusagen das Glück zu suchen, ja, da gibt es ja schon viele, mehrere auch Serien im TV, irgendwer sucht sein Glück und ja, und Hans im Glück und so, bedeutet ja natürlich auch ein besseres Gelingen, Empfinden des Glücks, wenn man bereit ist, natürlich immer wieder das, was auf einen zukommt, auch zu reflektieren, darüber nachzudenken und unter Umständen das eigene Verhalten zu adaptieren, dass es verträglicher ist mit dem, was ich möchte oder mit wem ich zusammenleben möchte und so. Und mir tun oft Menschen leid, wo ich mir denke, die haben noch wenig dazugelernt. Oder ich meine, jetzt komme ich ein bisschen weg vom Thema, weg vom Thema bin ich dann nicht, aber wenn ich mir manche Situationen in der Politik anschaue von ganz mächtigen Menschen dieser Welt und ich nenne jetzt zum Beispiel Donald Trump oder Putin, dann habe ich das Gefühl, vom Lernen her über das eigene Tun und das Reflektieren des eigenen stehen vor mir da im Fernsehen 13-, 14-jährige Buben. Ja, ausgestattet mit einer unglaublichen Macht, aber ich sehe nicht das erlernte, kritische Denken, das bewusste Überlegen, wie kann es zu einer friedlichen Gestaltung unserer Beziehung kommen? Wo muss ich dazuhören? Ah, das Zuhören habe ich ja schon gelernt, das muss ich noch ein bisschen besser lernen. Nachfragen, wie hast du das gemeint? Weißt du, ich meine, alle diese Tools, die man lernen sollte, wenn man erwachsen wird, die sollte man auch lernen. Und es ist sehr, sehr traurig für mich, wenn ich ständig zuschauen muss, wie ganz große Dinge da gemacht werden aus einer durchaus kindlichen Haltung heraus, die das Erwachsene noch nicht gelernt hat.
Ja, also ich denke, ich sehe es ein bisschen anders. Also da das Beispiel kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Ja,
ich verstehe natürlich die Sichtweise, aber das ist natürlich ein Blick aus unserem Weltverständnis und unserem Werteverständnis und den Ansprüchen, dass solche Persönlichkeiten in ihrer Weise gar nicht, also der Trump wirkt ja für uns völlig irrational, aber er folgt, denke ich, auch wenn in seiner Egomanie, dann natürlich auch gewissen Dingen und das hat auch vielleicht mit Erfahrung zu tun. Aber ich denke, da sind Komponenten dabei, die ich differenziert sehe, wo die sehr mit einem Werteverständnis und einer Wertegesellschaft zusammenhängen, wo das dann keine Rolle spielt, also im Hinblick auf das Gute für die Menschheit. Und da ist halt dann das Verständnis nicht da.
Ja, also es sind vielleicht die Beispiele, also wenn ich den Trump nenne oder Putin, oder dann ist es natürlich ersetzbar durch ganz viele andere Menschen. Ich stehe zu dem schon, ja, denn ich habe die Erwartung an mich und an andere, dass mein lebenslanges Lernen, was meine Persönlichkeit betrifft,
mich auch zum Guten führt.
In eine Richtung geht, ja genau, wo ich dann gelernt haben werde, ein nützliches Mitglied dieser Gesellschaft zu sein.
Aber das meinte ich mit dem Werteverständnis aus unserer Sicht.
Ja, aber sorry, ich sehe kein anderes. Ein anderer Zugang, dass ich lernen möchte, dass ich mich immer durchsetzen kann, dass ich lernen möchte, dass ich der Stärkere bin, dass ich so Werte.
Ich bin ja bei dir.
Die bringen uns nicht weiter.
Das ist richtig. Aus unserer Sicht bin ich da ganz bei dir, sehe ich auch so. Aber es ist natürlich vollkommen legitim zu sagen, es gibt ja auch genügend Entwicklungen in der Gesellschaft, in der Welt. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wie es in der Finanzwelt ist, in Bereichen, wo es um Kommerzialisierung geht, wo es um Profit, wo es von der Gier getrieben, wo es halt darum geht, zu lernen, wie man seine Macht bestmöglich ausnützt, umsetzt, andere ausnützt, andere versklavt, andere unterwirft. Und das ist ein völlig anderes Wertegebäude, aber das passiert auch in unserer Gesellschaft. Und du hast, wir brauchen da gar nicht jetzt von Putin und von Trump reden, sondern wenn du in unserer Gesellschaft dann siehst, es gibt auch viele Strömungen, viele ideologische Überzeugungen, dass es nicht darum geht, wie werde ich ein guter Mensch aus unserem Werteverständnis, was dein Anknüpfungspunkt ist, sondern parallel dazu, und das würde ich jetzt unterstellen, eben, du hast halt diese Extrembeispiele genannt von diesen zwei mächtigen Figuren, aber es gibt genügend in der, denk dran, Ellbogentechnik. Du musst lernen, dich durchzusetzen. Nur so kommst du zu etwas. Und es gibt ja auch Überzeugungen, die sagen, du musst lernen, mit den Gesetzen, die Gesetze vielleicht so zu umgehen, dass du möglichst gut durchkommst, viel Profit machst, dass du den Staat ausnützt oder andere Menschen ausnützt. Also deinen Vorteil, um das geht's. Also diese und der Kapitalismus ist schon auf dieser Säule gebaut. Und da gibt's genügend Überzeugungen.
Ja.
Da seufzt die Elsbeth.
Ja. Mir fällt das sehr schwer. Ich möchte von dem ausgehen, weil da baut sich manches dann hinein von dem. Vieles im Leben lerne ich ganz von selber, weil ich lerne es durch die Art, wie mein Leben verläuft. Ich lerne vielleicht, dass ich von selber nicht zu dem komme, was ich gerne habe. Ich muss schauen, dass ich einen anderen sozusagen überlupfen kann, wie man in der Mundart sagt, damit ich dann besser meine Sachen habe. Ja? Oder ich werde vielleicht als Kind geschlagen, ich lerne, wie kann ich der Erste sein, der schlägt, bevor ich geschlagen werde oder solche Sachen.
Sich mit Gewalt durchsetzen.
Ja, und für mich heißt Leben lernen, was heißt für mich Menschsein lernen. Ja, und da muss ich jetzt diesem ein bisschen aushebeln, was du zuerst gesagt hast, denn
ich bin ja nicht überzeugt.
Ich weiß, du hast das hereingestellt.
Ja, aber das ist eine Realität.
Das ist eine Realität,
und das bezeichnet man auch als Lernen.
Ja, das ist jetzt habe ich gelernt, zum Beispiel, wie ich zuerst gesagt habe, jetzt habe ich gelernt, ich muss schauen, dass mir keiner was tun kann.
Dass ich mich durchsetzen kann.
Genau.
Dass meine Rechte zu sichern in meiner
Ego-Zentrik. Das habe ich gelernt.
Genau.
Oder ich habe gelernt, einen Panzer mir zuzulegen, damit mir niemand zu nahe tritt.
Mich niemand verletzen kann.
Das heißt, das Leben lehrt mich nicht nur Dinge, die dem Menschsein förderlich sind und unserem Zusammenleben, sondern das Leben lehrt mich auch Dinge, lehrt mich auch Strukturen, die nicht nur mir selber letztlich schaden, sondern auch anderen oder so. Und da ist eben dann die Frage, okay, und was jetzt? Ja, was jetzt? Und da erwarte ich mir halt dann schon zum Beispiel von Bildungseinrichtungen jeder Art, dass sowas wie die Menschenrechte Grundlage sind dafür, dass man begreift, wie man Menschsein lernen kann. Mhm. Ja, das ist ja irgendwie unser Podcast-Thema.
Diese Wertebasierung, ja. Diese Orientierung den Werten,
ja.
Und das einfach der Unterschied, was du auch oft dann als Darwinismus bezeichnest, dass der abgelegt wird, weil es geht nicht mehr darum, dass der Stärkere sich durchsetzt, sondern wir lernen ja, miteinander zu leben. Und wir lernen, und das ist ja die Wertebasierung, auch wenn es um die Dinge geht, die Freiheit bedeuten, in dem Miteinander auch dem anderen die Freiheit zu geben. Und im Prinzip lernen wir miteinander, aneinander, füreinander und um ein gutes Leben miteinander zu haben. Ja. Und das sind natürlich Irritationen, wenn manche meinen zu lernen oder das als die Norm erheben, wie beutet man bestmöglich aus oder wie überlistet man und nützt man aus und so weiter.
Und das machen sie dann unbewusst. Ja? Was ich zuerst gemeint habe mit diesen 13-jährigen Buben, das ist ja genau das. Wenn ich hinschaue, dann denke ich mir, mein Gott, was hat dich das Leben gelehrt, wenn du so dastehst und so sprichst? Was für ein Armutschkerl vielleicht musstest du sein in deiner Kindheit? Oder wer hat dich denn zu dem gemacht, was du heute bist? Was hast du da gelernt? Und was hast du eben nicht gelernt? Diesen Schritt hin zu einem erwachsenen Menschen, der möglichst zu jeder Zeit weiß, was er tut und warum er es tut und was sein Ziel ist mit seinem Tun.
Absolut, ich bin bei dir, aber ich wollte eben anmerken, dass auch das Wissen, und das hat man auch in der Wissenschaft, es gibt auch Erkenntnisse, Entwicklungen, denken wir zum Beispiel eben Atombombe und so weiter, die halt auch negative Wirkungen haben und wie man sie einsetzt oder wie auch vielleicht Entdeckungen, die ganz anders gedacht waren, dann missbraucht werden, weil sie dann von anderen Systemen oder mit im Spiel der Macht eingesetzt werden. Aber ich würde noch einen anderen Aspekt ansprechen, um von dem wegzukommen, in positiver Hinsicht. Früher hat man sehr viel auch gesprochen, und es war im Dialog der Generationen eigentlich oft, was man gehört hat, die Lebenserfahrung. Das ist ja etwas, wo junge Generationen heute, und uns ist nicht besser gegangen damals, da ist etwas, hat man empfindlich reagiert, wenn ältere Generationen mit diesen Fähnchen gekommen sind, Lebenserfahrung.
Ja.
Ich habe ja es ist schön, was du machst, aber im Vergleich zu dir habe ich ja Lebenserfahrung. Vertrau mir, glaub mir. Ich weiß das. Wie ist dein Zugang jetzt zur Lebenserfahrung, wenn du dann die junge Elsbeth denkst, deren Großeltern von der Lebenserfahrung gesprochen haben und heute bist du Großmutter und hast die Lebenserfahrung?
Also wenn du mich persönlich fragst, dann habe ich natürlich auf der einen Seite genauso wie meine Großeltern oder Eltern oft das Gefühl, ich verstehe die Welt nicht. Ja? Ich glaube zu wissen, dass diese Tendenz unserer Gesellschaft zu ganz was Schlechtem führt. Ja? Aber andererseits habe ich genug gelernt, auch in meinem Leben, mit ganz viel Selbstreflexion, Analyse, Reflexion, Infragestellen meines Tuns. Dazu hatte ja diese meine Generation ja Gott sei Dank auch viel Gelegenheit, die ein bestimmter Prozentsatz auch ergriffen hat, nicht alle, dass ich schon dann auch sage, aber Ich habe sozusagen das Leben in dieser Art gelebt bisher, so wie ich geglaubt habe, dass es recht ist. Und die werden damit schon zurechtkommen, so wie es jetzt ist. Ich gestehe mir zu, ich muss mir das ja oft vorsagen. Ich gestehe mir zu.
Um dich zu bremsen oder weshalb?
Um mich zu beruhigen.
Aha.
Eben, wenn du sagst, die Lebenserfahrung sagt mir oft, so kann das nicht gut gehen. Ja,
also du musst jetzt eingreifen und dann sagt die Elsbeth zu sich, nein, die Menschen müssen ihre eigenen Erfahrungen machen.
Ja, die Menschen müssen ihre eigenen Erfahrungen, ja, erstens das, sie müssen es selber lernen und ich verstehe wahrscheinlich manches nicht.
Mhm.
Das ist so schon mein Credo, dass ich mir immer wieder vorsage, ich verstehe einfach vieles nicht und will es daher nicht verurteilen.
Mhm.
Und ich freue mich dann, wenn ich dann auch was Gutes entdecke. Meinetwegen als Beispiel dieser unglaublich umfangreiche Konsum der sozialen Medien. Mhm. Ja? Da kann ich jetzt als alte Frau sagen, um Gottes Willen, wo führt das hin? Ich habe die Gehirnforscher an meiner Seite, digitale Demenz und ich kann da ganz viel Entsetzen darüber äußern, wenn ich denn wollte. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann, wie dann doch auf einmal junge Leute über die sozialen Medien gemeinsam ein Buch schreiben oder also Dinge machen, von denen ich keine Ahnung habe, aber wo ich sehe, aha, da gibt es auch positive Auswirkungen. Und dann beruhigt mich das und ich denke mir, okay, es ist so, ich kann einfach manches nicht verstehen. Ich kann nur nachfragen, denn ich will es verstehen. Dann frage ich, kriege nicht immer eine Antwort. Ich möchte es verstehen, aber wenn es mir nicht erklärt wird, kann ich es nicht verstehen.
Hm. Das ist der Aspekt natürlich jetzt mit den technischen Hilfsmitteln und mit der Modernisierung,
ein
Veränderung
Aspekt, ja.
Der Zeit. Das ist mir schon klar, das hat immer Veränderungen gebracht. Wahrscheinlich hat es eher kleine Phasen gegeben, wo es diese Veränderungen nicht gegeben hat. Vielleicht in der Phase in der Landwirtschaft bei Bauern, wie gerade keine großen technischen Errungenschaften da waren und wirklich so der kluge alte Bauer oder die Bäuerin die Natur verstanden haben und der jungen Generation sehr viel sagen konnten. Aber wenn man so beobachtet, die Geschichte ist in vielen Epochen und in vielen Jahrzehnten pausenlos immer irgendetwas Neues passiert. Nein, und das war mit einem Lernen verbunden. Und das passiert jetzt natürlich. Das sagen auch viele Wissenschaftler, wir sind jetzt so an einer Schwelle, die wirklich also so Revolutionscharakter hat, mhm. weil da sich, das ist gar nicht so zu vergleichen mit der Industrialisierung, sondern da passiert jetzt eine ganz wesentliche Veränderung, auch was künstliche Intelligenz anlangt und so weiter. Und das mit
Transhumanismus.
Lernen verbunden, genau. Aber ich würde jetzt schon zum Stichwort Leben lernen zurückkommen. Mhm. Und wie ich das mit der Lebenserfahrung gemeint habe, habe ich es eher in diese Richtung gedacht.
Mhm.
Also die Lebenserfahrung, das versteht sich ja von selbst. Wenn man mehrere Jahrzehnte lebt, hat man mehr im Leben erlebt und hoffentlich auch Erfahrung gemacht. Und das nimmt man halt, du hast es eigentlich auch schon beantwortet, dass man sehr viele Erfahrungen halt auch selber machen muss. Und das bleibt oft auch nicht erspart, wie man auch dann so oft sagt, man muss seine eigenen Lehrkilometer oder Meter gehen. Ja?
Ja.
Und wie ich da jetzt gerade an das gedacht habe, an dieses lebenslanges Lernen, ist mir noch ein ganz anderer Gedanke gekommen. Meine Großmutter ist vor Jahren in einem hohen Alter von 94 Jahren gestorben. Mhm. Und sie hat mich sehr geprägt, war sehr wichtig. Und ich würde ihren Lebensabend so beschreiben, weil sie eine hochaktive Frau war, die bis 90 Jahren noch gearbeitet hat in ihrem, was sie sich aufgebaut hat und sehr dynamisch und so weiter war, auch wenn wir dann die Kräfte nachgelassen haben. Aber ich würde so ihren Lebensabend beschreiben, dass sie in dem letzten halben Jahr gelernt hat, zu sterben.
Genau.
Und das war jetzt so, wie ich mir das so Revue passieren lassen habe, vom lebenlangen Lernen, ist mir das dann plötzlich eingefallen. Da habe ich gedacht, ja, ein alter Mensch, der sein Leben gelebt hat, und sie hat tatsächlich, weil ich sage immer, sie ist zweimal gestorben, sie hat sich einmal quasi, hat sie geglaubt, sie stirbt, hat die ganze Familie um sich versammelt und alle haben sich verabschiedet. Und sie hat selbst geglaubt, dass sie jetzt stirbt und war wirklich ganz, alle waren im Krankenhaus um ihr Bett versammelt. Und sie war dann tatsächlich in so einer Art Agonie und die Ärzte haben das auch quasi gesagt. Und dann ist sie aber plötzlich doch nur zur Erkenntnis und in ihrer Dynamik und also war dann sehr da schwach und so weiter, aber sie hat dann doch einfach den Willen gefasst und hat zu ihrer Tochter, also meiner Mutter und ihrem Sohn, und ich saß da auch quasi am Sterbebett, wenn man so will, und sie hat die Augen aufgemacht und hat gesagt, sie hat sich jetzt entschieden, sie macht doch noch weiter. Und hat dann noch ein Dreivierteljahr gelebt. Sie hatte Angst vorm Sterben. Und ich finde es dann eigentlich schön, weil ich habe es dann beobachtet, und deswegen sage ich das so, sie hat tatsächlich das Sterben gelernt.
Da gibt es auch einen sehr schönen Bericht, den ich neulich erst gelesen habe von diesem großen Psychologen, Psychiater Jürgen Maas, der in einem Interview gesprochen hat, dass halt jetzt so sein Leben zu Ende geht und er jetzt immer wieder sich damit beschäftigt, was möchte er so, wie möchte er diese letzte Zeit, die ja jederzeit zu Ende gehen kann, weil er halt das Alter hat, weit über 80, was möchte er da tun und wie möchte er sich vorbereiten auf seinen Tod. Also so lernende Menschen, weise Menschen lernen dann auch noch das Sterben am Schluss. Ja, das finde ich schon einen sehr schönen, auch für mich beispielgebenden Gedanken.
Ja, weil es hängt schon mit dem Lebenlernen zusammen.
Ja.
Also ich meine, das klingt jetzt so dramatisch, das Sterbenlernen ist ja, jetzt nicht so gemein, sondern die Aspekte, die dazugehören, sind ja auch mit sich ins Reine zu kommen, das Leben anzunehmen, die Jahrzehnte, die man gelebt hat, auch zu würdigen und zu schätzen, den Rückblick zu haben und letztendlich auch loslassen zu können und auch sich vielleicht auch von vielen Träumen, Ideen und an denen man festhält, dann tatsächlich auch loslassen lernt.
Mir fällt da noch ein Gedanke ein zu dem, was vorher gesagt wurde von Jungen und Alten. Ich habe oft das Gefühl, bei all dem Fake, was passiert in unserer Gesellschaft, bei all dem, was so vorgetäuscht, erlogen, manipuliert und so wird, gibt es auch sehr viel Bewusstsein bei den jungen Leuten. Sie möchten nicht mehr belehrt werden. Vielleicht ist das eine Antwort auf das, was jahrzehntelang an Schulen passiert ist, das weiß ich nicht. Aber zum Beispiel eine Enkeltochter von mir, mit der ich sehr eng verbunden bin, die sagt, jetzt schon zum dritten Mal habe ich das gehört, Omi, für mich bist du eine ganz weise Frau, sagt die. Ja? Und ich denke mir, mein Gott, ich hätte das so gerne, dass sich mein Enkelkind immer wieder zu mir setzt und mir Fragen stellt und ich darf ihr von meiner Lebenserfahrung erzählen und ich darf ihr auch Tipps geben oder sie hört auf mich, wenn ich meine Stellungnahme zum Handykonsum oder zu den Social Media sage. Das will sie alles überhaupt nicht. Warum sagt sie das dann? Und ich denke mir dann, okay, ich darf jetzt lernen, Abstand zu nehmen von dem Reden und nur mehr noch zu lernen, zu tun und zu sein, ich zu sein, authentisch ich zu sein, weil mehr will sie offenbar gar nicht von mir und vielleicht die anderen auch nicht.
Also so. Ich würde in Kenntnis von dir, würde ich da schon ergänzen, dass du das, was du als Pädagogin vermittelt hast, auch da als Großmutter einfach lebst, eben, dass dieses Weitergeben an, ja, an Neugierde und aber das ist schon ein interessanter Punkt, was du sagst mit dem Belehren.
Ja.
Wenn man das hinterfragt, dann glaube ich, kommt schon sehr schnell die Antwort, eben was wir vorher mit dem System Schule gemeint haben, mit diesen wirklich Belehren, also in den Eimer hineinschütten und nicht dafür zu sorgen, dass das entzündet
wird. Das Feuer entzünden, ja.
Genau. Also die Lebendigkeit und die Neugierde. Und ich denke, wenn man das vermittelt, und das passiert ja auch dann, wenn man sich interessiert, und du tust ja nicht jetzt das alles einfach verteufeln, sondern du bist ja jemand, die sich dann mit ChatGPT beschäftigt,
ja,
und Perplexity nützt und so weiter, also ja auseinandersetzt und das vermittelt, hat ja auch was mit dieser Neugierde und dem Lebenlernen zu tun.
Ja.
Also das macht dich zur weisen Frau. Oh mein Gott, Elsbeth, ich unterhalte mich mit einer weisen Frau. Von dir, Elsbeth, können wir denn jetzt das Gespräch so beenden, du weise Frau?
Ja, mit der Bemerkung, das ist keine Selbstzuschreibung, liebe Benedikt.
Ach.
Das sagt das Kind.
Ach so.
Das Kind sagt das, ja. Also bitte, das ist schon zu relativieren.
Nein, du bist schon eine weise Frau.
Ja, ja, eine weiße auf jeden Fall.
Eine weiße. Ja. Also zum Abschluss so als Resümee, also ich glaube, wir sind uns eh total einig,
ja,
dass also kein Zweifel dran ist, dass lebenslanges Lernen einfach Selbstverständlichkeit da sein soll. Aber was ich rausgehört habe, so als in unserem Erkunden, ist schon auch der Wunsch natürlich an das Bildungssystem, an die Schule,
ja,
dass es einfach eigentlich ein weiteres Argument ist von dem, was ich durch die weise Frau, durch dich gelernt habe, dass lernzentriertes Lernen wirklich die Befähigung ist und die eigentlich dafür sorgen würde, dass es mit dem nicht ums Auslernen geht,
genau,
sondern dass sich dadurch eigentlich genau das entzündet, die Neugierde, dass es selbstverständlich ist, diese Offenheit, und das ist die Entwicklung, und das ergänzt sich dann, dass unsere Gesellschaft nämlich genau das braucht, um auch weiterzugehen.
Ja, und das Wichtigste für mich ist, dass Lernen etwas Schönes ist und nicht etwas Furchtbares.
Hm.
Ja? Das würde ich am wichtigsten finden, dass sich Unterricht in allen Bildungseinrichtungen in diese Richtung entwickeln möge.
Ja, also wenn wir beim Unterricht sind und bei der Schule, vorbereitet auf lebenslanges Lernen.
Ja.
Elsbeth, ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir, Benedikt.